Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Wir jammern und klagen heute am Einheitstag, aber nicht einfach so, sondern mit wissenschaftlichem Beistand. Der Religionssoziologe Detlef Pollack hat sich das unzufriedene Volk näher angeschaut. Wen er damit meint, das hören Sie gleich. Detlef Pollacks Lebenslauf umfasst viele Stationen im Osten und viele im Westen. Geboren ist er in Weimar, studiert hatte er in Leipzig. 1989 wechselte er an die Uni Bielefeld. Er war dann Professor für Religionssoziologie in Leipzig und in Frankfurt an der Oder. Seit 2008 lehrt und forscht er am Exzellenzcluster Religion und Politik in Münster. Gerade hat er eine neue Studie vorgelegt unter dem Titel »Das unzufriedene Volk«. Ich habe Detlef Pollack gestern interviewt und meine erste Frage in Richtung Münster in Westfalen war, ist er Ostdeutscher?
Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, wenn Sie mich fragen, bin ich Ostdeutscher? Wenn mich jemand anders fragen würde, würde ich wahrscheinlich das eher versuchen zu verkomplizieren und zu sagen, dass ich auch viel Distanz zu all denjenigen habe, die sich als Ostdeutsche verstehen und dass ich oft diese vorgezeigte ostdeutsche Identität nicht so gut leiden kann.
Also wenn Sie mich fragen, haben Sie jetzt gerade gesagt, also weil ich aus dem Westen Deutschlands bin, meinen
ganz
Sie?
Genau. Also gegenüber dem Westen bin ich ganz klar Ostdeutscher und habe auch das Gefühl, dass ich gegenüber den westdeutschen Kommunikationspartnerinnen doch auch irgendwie deutlich machen muss, was für den Osten steht und wo sie den Osten richtig verstehen, wo sie den Osten falsch verstehen. Also da werde ich sehr schnell zu einem Verteidiger des Ostens. Aber wenn ich mit den Ostdeutschen spreche, dann glaube ich, werde ich eher zu einem Kritiker.
Bevor wir auf die Kritik zu sprechen kommen, die in Ihrem neuen Buch deutlich ausfällt, würde ich noch gerne etwas zu Ihrer Biografie fragen. Sie haben in der DDR Theologie studiert. Was bedeutete es, Theologie zu studieren? War also ja mehr als eine Entscheidung für ein Fach.
Allerdings, das war auch eine politische Entscheidung. Ich hätte sehr gerne Literaturwissenschaften, Germanistik oder Philosophie studiert und ich fand, dass diese ganzen Fächer ideologisch verseucht sind und für mich nicht in Frage kamen. Und eigentlich wider Willen, also ohne wirklich eine größere Leidenschaft für die Theologie, habe ich dann die Theologie gewählt. Ich bin nicht kirchlich erzogen, aber war über viele Jahre hinweg in Leipzig im Thomanerchor und bin daher auch kirchlich und religiös geprägt. Aber das war kein Herzensanliegen, sondern eine Ausweichentscheidung, um anderes nicht zu studieren. Aber dass ich studieren wollte, das war klar. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich richtig glücklich über diese Entscheidung, denn die Theologie, auch in der DDR, hat mir die Möglichkeit gegeben, Anschluss zu finden an das abendländische Wissen, an die Philosophie, an die großen theologischen Traditionen, an die Geschichte. Und das war für mich eine Horizonterweiterung, die ich woanders wahrscheinlich so nicht hätte erfahren können.
Das heißt, die Erwartung, dass dieses Fach nicht so ideologisch kontaminiert ist wie die Fächer, die Sie eigentlich gern studiert hätten, diese Erwartung hat sich erfüllt.
Das würde ich sagen, ja. Also meine theologischen Lehrer würde ich gegenüber Kritik immer verteidigen. Viele meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen haben das Studium als eine Art Freiraum empfunden, als etwas, womit sozusagen nicht politisch unter Druck gesetzt wird. Man musste seine Anpassungsleistung erbringen, das ist ganz klar, nach außen hin vor allen Dingen. Aber im Inneren würde ich sagen, ging es schon um die theologische Wissenschaft. Ich hatte das Gefühl, dass die meisten, vielleicht nicht alle, aber die meisten meiner theologischen Lehrer ihr Fach ernst genommen haben und dass wir viel gelernt haben und dass das wirklich eine Begegnung mit dem europäischen westlichen Denken war.
Welchen Einfluss hat die Theologie auf die Ereignisse von 1989 gehabt? Sie haben sich in einem Aufsatz vor einigen Jahren sehr kritisch mit der Theologie auseinandergesetzt und haben geschrieben, theologisch war das eigentlich ziemlich uninteressant. Wichtig war die Rolle der Kirchen, die Rolle der Pfarrer, die Schutzräume geboten haben für oppositionelle Gedanken.
Die Situation der evangelischen Kirchen in der früheren DDR wird man von der Theologie her kaum verstehen können. Die Kirchenleute haben natürlich immer theologisch argumentiert. Wegen mir haben sie solche Slogans gebraucht wie Kirche auf dem Berge oder wir sind das Salz der Erde oder wir sind Kirche für andere. Es ging, glaube ich, in der Kirche im Wesentlichen darum, irgendwie mit diesem repressiven System fertig zu werden und die Handlungsspielräume der Kirche zu erweitern. Und die Theologie hat in meinen Augen kaum einen eigenständigen Stand in der Kirche gehabt. Man hat das zwar versucht, aber in meinen Augen war das immer sehr stark politisch ausgerichtet, nach außen hin gesprochen, strategisch entwickelt. Und insofern würde ich sagen, die Theologie hatte wenig eigene Kraft in der DDR. Es gab einige theologische Denker, die auch international in die Ökumene hineingewirkt haben. Ich nenne mal Heino Falke zum Beispiel. Aber auch da natürlich war die Theologie Ausdruck einer bestimmten, sagen wir mal, staatskritischen politischen Haltung. Und bei Heino Falke, um dieses Beispiel mal jetzt zu nehmen, war das dann eben so formuliert, dass er sagt, wir treten ein für einen verbesserlichen, für einen demokratischen Sozialismus. Wenn wir Kirche für andere sind, dann müssen wir uns um die Belange der Gesellschaft kümmern. Man sieht schon sozusagen, wie hier Theologie und Politik irgendwie vermischt sind. Und in meinen Augen war das fast unmöglich, in dieser repressiven Gesellschaft eigenständig theologisch, geistig einen Standort zu finden.
Ich muss dazu fügen, wir sprechen jetzt über die evangelische Theologie. Ne? Sie haben ja evangelische Theologie studiert. Haben Sie auch etwas mitbekommen von der katholischen Theologie?
Wenn ich da ganz ehrlich sein soll, das fand ich fast noch ein bisschen schlimmer. Die katholische Kirche und auch die katholische Theologie habe ich zum großen Teil, und das ist auch durchaus rational, als eine Verweigerungstheologie wahrgenommen, also als eine Theologie, die herangezogen wird, um in diesem unwirtlichen System zu überwintern. Und das ist auch vollkommen legitim. Die katholische Kirche hat insgesamt eine andere Strategie gefahren als die evangelische, hat versucht, die Berührungspunkte mit dem System so gering wie möglich zu halten. Die evangelische Kirche demgegenüber hat sich als Volkskirche verstanden, für das Volk, auch sozusagen im Interesse des Volkes zu sprechen und konnte daher nicht so ohne weiteres einfach sich aus der Gesellschaft zurückziehen.
Sie haben im vergangenen Jahr einen Artikel in der FAZ geschrieben, der sehr provoziert hat. Darin haben Sie unter anderem behauptet, der Einfluss der oppositionellen Gruppen in der DDR auf die friedliche Revolution, der werde überschätzt, der Bevölkerung eher unterschätzt. Jetzt haben Sie trotz eines Shitstorms, kann man glaube ich fast sagen, ein Buch daraus gemacht. Also ist das Buch eher trotz oder wegen der Empörung, die Sie mit Ihren Thesen ausgelöst haben?
Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass das so viel Empörung auslöst, denn die Thesen, die ich da vertreten habe vor einem Jahr, die hatte ich auch schon vor 20 Jahren vertreten und habe die auch veröffentlicht. In der Regel reagiert die Forschung zur Revolution in der DDR auf solche abweichenden Meinungen mit Ignoranz und mit Nichtbeachtung. Es war für mich erstaunlich, dass man sozusagen sich darauf eingelassen hat, aber das war nicht der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich bin angesprochen worden von einem Verlag, ob ich nicht mehr daraus machen wollte. Und auch einige andere Kolleginnen und Kollegen haben mir gesagt, wie wäre es denn, wenn man daraus noch mehr machen würde, müsste man das nicht irgendwie auch dokumentieren? Irgendwie fand ich, ja, da könnte man noch mehr draus machen. Und das habe ich dann in dem Buch versucht.
Das unzufriedene Volk ist der Titel. Und da spielt das durchaus biblische Motiv des Jammerns und Klagens eine große Rolle. Das Bild vom Jammer-Ossi, das habe Sie in den 1990er Jahren geärgert. Schreiben Sie, wie ist es heute?
Heute ärgert mich das noch mehr. Aber in den 1990er Jahren konnte ich das zu einem großen Teil auch nachvollziehen. Also da war ich selber eigentlich unter den Betroffenen und hatte das Gefühl, dass die Ostdeutschen schlecht behandelt werden, dass sie gering geschätzt werden und dass es viel Grund zum Klagen und zum Jammern gibt. Zumal der Osten wirtschaftlich nicht auf die eigenen Beine gekommen ist. Das war im Grunde nur eine Überraschung. Man hatte eigentlich stärker damit gerechnet, dass es zwar einige Jahre dauern würde, bevor der Osten aufschließt zum Westen, aber man hätte nicht gedacht, dass die gesamte Industrie zusammenbricht, dass die Ostdeutschen trotz bester Absichten und eines hohen Einsatzwillens nicht in der Lage sind, in der Marktwirtschaft Fuß zu fassen. Das war frustrierend, aber auch demütigend. Das Jammern in den 1990er Jahren, würde ich sagen, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und ich würde sagen, auch in dieser Zeit habe ich selber mitgeklagt und mitgejammert. Aber heutzutage gibt es dazu weitaus weniger Anlass. Und wenn man mal Befragungen, also repräsentative Befragungen anschaut, dann sieht man auch, dass dieses Klagen zu einem großen Teil einen instrumentellen Charakter hat. Wenn die Menschen gefragt werden im Osten Deutschlands, ob sie ihre persönliche wirtschaftliche Lage als gut oder sogar sehr gut einschätzen, dann sind das 68%, also eine satte Mehrheit, die sagt, ja, meine Lage, meine persönliche Lage ist eigentlich gut.
Nicht sehr weit von den Zahlen im Westen entfernt, ne? Nicht sehr viel geringer
als im Westen. Nicht sehr weit. Es ist etwas geringer. Und das verwundert dann schon, dass im öffentlichen Diskurs der Klagemodus dominiert, dass man sich immer darüber beschwert, dass man schlechter behandelt wird. Wenn man aber mal diese Zahlen heranzieht, dann sieht man, dass da hinter diesen Klagen auch ein Stückchen Unehrlichkeit steht. Irgendwie will man den Westen, das ist mein Eindruck, ein wenig herabsetzen und ein wenig den Osten besser bewerten, als man möglicherweise selber dasteht. Also irgendwie eine Angleichung der beiden Systeme vornehmen und was man dabei vergisst, und das ärgert mich eben, dass 1990 die Menschen einfach nur glücklich waren, dass sie in das westliche System Eingang finden konnten. Sie wollten die Wiedervereinigung so schnell wie möglich. Und es war ihnen ganz klar, dass der Osten dem Westen weit unterlegen ist. Und diese Bewertung hat sich verändert. Und ich meine, dass da also im öffentlichen Diskurs der Ostdeutschen auch eine Verklärung der DDR vorgenommen wird und eine Unterschätzung dessen, was der Westen für den Osten geleistet hat.
Sie wünschen sich ein ehrliches Klagen, oder wenn man nichts ehrlich zu klagen hat, dann sollte man das Jammern lassen? Das ist natürlich, der Appell ist ja nicht so sonderlich erfolgreich.
Nein, der Appell ist schon deswegen nicht so sonderlich erfolgreich, weil die Ostdeutschen seit Jahrzehnten klagen. Also auch in der DDR haben sie geklagt. Und da fand ich, hat das Klagen auch eine wichtige Funktion gehabt. Ich könnte fast sagen, wie im Alten Testament, das Klagen und Jammern des Volkes, weil man sozusagen die Fleischstöpfe aus Ägypten hat verlassen müssen, ja, sich hat umstellen müssen. In der DDR war dieses Klagen insofern sehr sinnvoll, weil man immer das eigene Leben am westlichen Standard gemessen hat. Und da konnte man immer nur Defizite wahrnehmen. Und im Klagen hat man sich zusammengefunden als eine Solidargemeinschaft der Betroffenen. Und ich denke, dass das Klagen in der früheren DDR wirklich eine entlastende Funktion gehabt hat. Wenn ich jetzt dazu auffordere, das Klagen und die Haltung des Selbstmitleides herunterzufahren, dann versuche ich eigentlich, eine Diskussion zwischen den Ostdeutschen in Gang zu bringen, die in meinen Augen in den letzten Jahren nicht so richtig zustande gekommen ist. Wenn die Ostdeutschen sprechen, auch die Intellektuellen, dann sprechen sie in der Regel, in meinen Augen, gar nicht für den Ostdeutschen, sondern immer zum westdeutschen Publikum.
Ich zitiere mal einen Satz aus dem Schlusskapitel des Buches. Da schreiben Sie, da versuchen Sie ja ein Fazit, so eine Typologie des Ostdeutschen mit aller soziologischen Vorsicht. Da schreiben Sie, man ist gekränkt, beleidigt, fühlt sich unterschätzt und will Genugtuung sehen, aber man will sich nicht ändern oder dazulernen. Es fehle den Ostdeutschen an Selbstkritik. Dürfen Sie sowas schreiben, weil Sie aus dem Osten kommen?
Richtig, deswegen erlaube ich mir, sowas zu schreiben. Wenn jemand aus dem Westen sowas sagen würde, würde das nur diese Haltung der Kränkung, diese Haltung des Ressentiments, der Verweigerung, den Osttrotz bestärken. Die Ermahnung, die Kritik, die Diskussion, die Auseinandersetzung muss innerhalb des Ostens geführt werden. Und in der Tat, weil ich ein Ostdeutscher bin, erlaube ich mir das, die Ostdeutschen zu kritisieren. Und ich nehme mich davon überhaupt nicht aus. Selbstverständlich neige ich auch dazu, zu jammern und zu klagen und zu kritisieren. Und meine Frau, die aus dem Westen kommt, der geht das manchmal ziemlich auf die Nerven.
Wie lange werden wir noch von Ost- und Westdeutschen sprechen?
Also ich glaube, dass das schon noch einige Zeit dauern wird. Das wird ja von Generation zu Generation weitergegeben. Viele der Ostdeutschen haben die DDR überhaupt nicht mehr erfahren und fühlen sich trotzdem als Ostdeutsche. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das irgendwann auswächst, aber wir werden da bestimmt noch einige Jahrzehnte, 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre damit zu tun haben. Und das hat ja auch einen objektiven Grund, und der liegt unter anderem darin, dass eben natürlich nach wie vor die ökonomische Lage in Ost und West unterschiedlich ist. Der Osten hat enorm aufgeholt, aber der Westen hat sich auch weiterentwickelt. Die Diskrepanzen sind geringer geworden, aber sie sind nach wie vor sichtbar, und das gibt dann auch immer wieder Stoff, um diese Differenz zwischen Ost und West ins Spiel zu bringen.
Was wird da weitergegeben? Die Kunst der Klage?
Ja, die Kunst der Klage wird unter anderem weitergegeben, und es wird auch eine Art Anspruchsdenken weitergegeben. Es wird eine Verweigerungshaltung weitergegeben. Wenn man die Ostdeutschen fragt, ob die Ostdeutschen insgesamt mehr Vorteile oder mehr Nachteile aus der Wiedervereinigung gezogen haben, dann sind es zwei Drittel, die sagen mehr Vorteile. Aber wenn man fragt, wer hat mehr profitiert von der Wiedervereinigung, der Westen oder der Osten, dann sagen die Osten mehr, dass es der Westen sei, der profitiert habe, und weniger, dass es der Osten sei. Und das ist eine mentale Verhärtung der Ost-West-Differenz, an der man irgendwie festhalten will. Dahinter steht natürlich der Anspruch, es soll bei uns im Osten genauso gut sein wie im Westen, und das wird dauern.
Wenn klagen, dann ehrlich. Mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack habe ich gesprochen. Sein Buch »Das unzufriedene Volk«, Untertitel »Protest und Ressentiment in Ostdeutschland von der friedlichen Revolution bis heute«, ist im Transkript-Verlag erschienen. Mein Name ist Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.